Breitband Topic.
Wir haben da mal so einen kleinen Tipp für Sie. Falls es Ihnen gerade an einer brillanten Netzgeschäftsidee mangelt, vergessen Sie doch das kleine Start-up, die Gründung eines sozialen Netzwerkes oder die Erfindung einer neuen Software. Sie sollten, mal rein theoretisch gesehen, über den Einstieg ins Online-Porno-Business nachdenken, weil da gibt's richtig viel Geld.
Ja, wir empfehlen Sie natürlich nicht jetzt ernsthaft ins Netzrotlicht, reden aber dennoch gleich über die ökonomischen Dimensionen dieses Geschäftszweiges. Dass da richtig abkassiert werden kann, zeigt nicht zuletzt der aktuelle Fall Fabian Thülmann. Der Aachener ist Chef eines ganzen Online-Porno-Imperiums und soll mit seinem Unternehmen Manwin hunderte Millionen Euro eingenommen haben. Seit dieser Woche ist er aber in Untersuchungshaft. Die Justiz wirft ihm nämlich Steuerhinterziehung vor.
Und bevor wir über Zahlen und eben auch Protagonisten wie Thülmann der Szene sprechen, nimmt uns Matthias Finger mit ins Netz, und zwar hinter die Samtvorhänge, vor die Webcams, auf die Bildschirme, also hinein in die digitale Welt der Pornografie.
Bücher, Tickets, Bratpfannen, alles wird im Netz verhökert. Leidenschaft auch. Doch bei traditionellen Erotikhändlern wie Beate Use bricht der Umsatz mit gewinnbringenden Porno-DVDs ein. Der moderne Kunde konsumiert im Netz, anonym und sofort. Auf der Suche nach nacktem Fleisch registriert Google 250 Millionen Suchanfragen an jedem Wochentag, meist zwischen 9 und 17 Uhr, für den kleinen Pornohappen zwischendurch. 25 Millionen Sexseiten gibt es, jeder vierte surft sie an. 1, 2, 3, sie da am Radio. 1, 2, 3 und sie auch.
Take your shorts off and bend over the table, please.
What the fuck is this?
90% aller Porno-Angebote im Netz kommen kostenfrei daher, als Probierhäppchen, wie an der Käsetheke. Nur für längere Filme in hoher Auflösung wird bezahlt. US-Pornstar China. Ja, es gibt etwas umsonst, aber wenn du hart arbeitest und wenn du was Besonderes hast, dann werden die Fans deine Produkte kaufen, deine Bilder, deine Filme, eben weil sie deine Fans sind. Etablierte Pornoproduzenten mit hohen Kosten haben keine Chance. Zudem machen ihnen Urheberrechtsverletzungen zu schaffen, wie in der Film- und Musikindustrie. Das klassische Rotlichtviertel verkommt zur Touristenattraktion. Amateurseiten hingegen demokratisieren die Lust. Jeder wird zum Pornostar. Internetanschluss und Kamera genügen.
Hey Mike, thank you for the webcam. I love it. Thanks Mike.
Die Pornoindustrie als Motor der digitalen Innovation. Auf der Suche nach immer neuen Absatzmöglichkeiten. Webcams sind nicht nur zum Skypen da, mit Tante Bertha in Castrop-Rauxel. In den 90ern bringen sie Sexshows ins Netz.
Über 5000 megascharfe Girls warten auf dich und zeigen einfach alles.
Videostreaming geht mit Sexfilmen los. YouTube kommt ein Jahrzehnt später. Musikstreaming steht erst am Anfang seiner kommerziellen Nutzung. If we slept together. Schnelle Internetverbindungen, kompakte Videoformate, Peer-to-Peer. Die innovationsfreundliche Pornoindustrie nutzt viele Techniken zuerst und macht sie groß. Immer noch haben 35% aller Downloads mit Naked Eyes zu tun. Online-Bezahlsysteme werden fürs Geschäft mit dem Trieb entwickelt. Technikblogger Chris Fischer. Das waren die ersten bahnbrechenden Möglichkeiten, überhaupt finanzielle Transaktionen im Netz durchzuführen. Amazon gab es noch nicht und PayPal auch nicht. Also mussten sie was erfinden, um übers Internet zu bezahlen. Pro Jahr setzt die Branche zwischen einer und 100 Milliarden Dollar um. In einer Sekunde wären das 3.000 Dollar. Doch so genau weiß das keiner. Die Pornoindustrie ist der größte Wirtschaftszweig, der im Dunkeln operiert.
Matthias Finger über eine sehr erfindungsreiche Branche im Halbdunkeln, kann man vielleicht besser sagen. Wir haben uns mit Lars Martin Nagel, Reporter im Investigativteam der Welt, verabredet. Er hat unter anderem über den Fall Fabian Thülmann berichtet, der in dieser Woche wegen mutmaßlicher Steuerhinterziehung in U-Haft sitzt und mit der von der Justiz diesbezüglich belastet wurde und zu dessen Pornoseitenkonglomerat auch Hits wie YouPorn oder My Dirty Hobby gehören sollen.
Ja, Erlass. Martin Nagel, Sie haben 6 Monate lang in der Netzpornobranche recherchiert und dafür viel Kleingedrucktes studiert, also versucht, die verschlungenen Wege von Anbietern, Firmen und Geldflüssen nachzuvollziehen. Allgemein kann man sicher erstmal sagen, Sex im Netz ist ein Riesengeschäft, aber welche Dimensionen hat das angenommen?
Also es gibt eine ganze Reihe von Zahlen, um das zu messen. Das Problem ist, ganz genau kennt die keiner. Also Umsatzzahlen als Stichwort, wir haben welche gefunden, die erstrecken sich von 1 Milliarde US-Dollar im Jahr bis fast 100 Milliarden US-Dollar im Jahr. Die häufigsten Quellen, die ich gesehen habe, die haben irgendwas zwischen 15 Milliarden und 30 Milliarden Dollar im Jahr angegeben.
Das wäre sozusagen die komplette Online-Porno-Business.
Genau. Wobei, also um so eine Dimension zu beschreiben, gibt es ja auch noch eine ganze Menge andere Möglichkeiten hier. Man könnte beispielsweise auch rangehen über die Zahl der vorhandenen Pornoseiten, gemessen an allen Pornoseiten. Da habe ich eine Studie gesehen, wo es hieß, dass von den 1 Million am meisten besuchten Seiten es tatsächlich nur 4% Pornoseiten sind. So, das klingt erstmal wenig, aber wenn man eine andere Zahl hernimmt, dann verschiebt sich das schon wieder. Ja? Man kann also beispielsweise auch im Internet messen nach Zahl der Nutzern. So, und diese sogenannten Tube-Seiten, also Tube von Schlauch, wo also Filme wie in einem Schlauch eingespielt werden, analog zu YouTube, davon gibt es einige Seiten und die haben zum Teil Zugriffszahlen von 3 bis 6 Milliarden im Monat.
Wenn wir jetzt mal die Webseiten der Pornoindustrie betrachten, ist dann Thülmann mit YouPorn der unangefochtene Marktführer oder gibt es ihn und weitere große Player?
Also es gibt durchaus noch andere große Player. Man muss zu Manvin, also dem Firmenkonglomerat von Thülmann, sagen, die stehen schon heraus, weil sie mehrere dieser Tube-Seiten parallel betreiben. Und also ich habe irgendwo gelesen, dass es also 8 von 15 der größten Tube-Seiten bei ihm ist. Und es gibt auch noch einen anderen Wert, der zeigt, was für eine Dimension YouPorn hat. Man kann ja theoretisch nicht nur die Userzahlen messen, sondern auch den Datenverkehr, also den Traffic im Internet. Und da sind diese pornografischen Seiten natürlich extrem wirkungsmächtig, weil es sich dort um Streaming von Video handelt. Und es gibt dort also einen Technologieblog und der hat also mal durchgerechnet, dass allein YouPorn irgendwo 2% des Internet-Traffics ausmacht jeder Tageszeit. Und das ist nur eine dieser Tube-Seiten. Also wenn man das dann hochrechnet, die Messung über Traffic beispielsweise, zeigt dann, dass es extrem viel ist auch im Netz.
Sie haben gerade angesprochen, die Verbreitung bzw. das Finden von pornografischen Inhalten. Wie funktioniert das bei so einer Plattform wie zum Beispiel YouPorn? Sie haben in Ihrem Artikel so eine Analogie zur Suchmaschine Google, die ja auch sozusagen Snippets, wird ja auch gerade viel diskutiert im Bereich des Leistungsschutzrechts. Also es werden kleine Schnipsel sozusagen von Inhalten bereitgestellt, die der Nutzer findet. Und so ähnlich funktioniert es auch bei so Webseiten wie YouPorn.
Man muss vielleicht noch einen Schritt zurück machen und sagen, wie funktioniert das insgesamt? Wie verdienen die Geld? Und da gibt es zwei wesentliche Finanzbringer. Das eine ist, dass sie wirklich Bezahl-Content ins Internet stellen, dass man also eine Webseite hat. Wenn man dort die Filme sehen will, muss man sich anmelden und dann muss man eben monatlich so und so viel Euro dafür bezahlen. Ja. Dort bieten sie in der Regel die Premium-Inhalte, das heißt hohe Auflösung, mittlerweile viel in HD, die Filme in voller Länge und so weiter. So, wie vermarktet man jetzt diesen Inhalt? Die Leute müssen ja im Prinzip dieses Abo finden und dann abschließen. Und da kommen eben diese Gratisseiten ins Spiel, auf denen eben extrem heruntergerechnet, also von der Bildqualität nicht mehr so gute Clips gezeigt werden, die in der Regel auch kürzer sind und die aber dann meist zu den Bezahlinhalten weiterverlinken. Und deswegen kann man sich also so eine Seite wie YouPorn wie einen riesigen Verschiebebahnhof vorstellen. Und obendrauf kommt dann eben noch das, was um diese Gratisfilme drumherum an Bannerwerbung geschaltet werden kann. Dafür wird auch nochmal abkassiert.
Passiert das in beiderseitigem Einvernehmen, also von den Content-Produzenten und den Machern von diesen YouPorn und anderen Seiten?
Ja, in der Regel schon. Wobei es ganz schwierig ist, dort die Vergütung nachzuvollziehen. Weil also es gibt eben Modelle, dass diese Tube-Seitenbetreiber dann Provisionen kassieren für jeden, der sozusagen von ihrer Seite kommend weiterklickt und dann ein Abo abschließt. Und da gibt's Geldflüsse, aber die sind von außen halt nicht mehr einsehbar.
Wenn die Geldflüsse so schwierig einsehbar sind, wie schwierig ist es dann mit den Leuten Kontakt aufzunehmen, gerade zum Beispiel im Rahmen einer Recherche, einer journalistischen Recherche, die hinter diesen Pornoseiten stehen? Weiß man jetzt außer bei Thülmann gerade, wer das überhaupt ist?
Also bei einem Großteil der Seiten ist es nicht ohne weiteres rauszufinden. Ich habe hier vor der Sendung heute am Vormittag nochmal einen Versuch gemacht und habe einfach mal geschaut, bei der größten Seite finde ich raus, wer dahinter steht. So, und da habe ich eine Firma gefunden mit einem Namen, die stand dort in den Nutzungsbedingungen drin, und dann habe ich also nach dieser Firma gesucht, und die findet man dann im englischen Handelsregister, allerdings war sie dort abgemeldet. Und solche Erfahrungen macht man halt, wenn man sich diese Seiten anguckt und versucht dort zu recherchieren, sehr viele. Zu dem Imperium von Herrn Thümann muss man sagen, da hat es durchaus einige Firmennamen so in Impressi gegeben, um Kleingedruckten der Seiten. Das war für uns ja auch der erste Schritt, um sozusagen mal zu rekonstruieren, wie viele Firmen sind das eigentlich und wie hängen die halbwegs zusammen. Ja.
Können Sie das zusammenfassen? Wie sehen da die Geldflüsse zum Beispiel aus unter diesen unglaublichen, ja eigentlich ja Firmennetzwerken und Tochtergesellschaften und was es da alles gibt?
Ehrlich gesagt kann ich es nicht zusammenfassen. Ne? Ich wünschte, ich könnte es. Bei jetzt diesem Manwin-Unternehmen haben wir in dem Umfeld von Herrn Thümann deutlich mehr als 35 Firmen gefunden, die sich über Luxemburg, wo also die Dachholding sitzen soll, über Deutschland, wo es einen Ableger gibt, über Kanada, wo das größte Büro sein soll, über die USA, über Großbritannien, Irland, bis eben nach Zypern erstreckt. Und in Zypern gibt es also in einem Apartmenthaus ein Büro, wo angeblich 8 Firmen von ihm residieren. Auffällig ist, dass nur 5 dort am Türschild vermerkt sind. Und also es gibt so ganz viele Merkwürdigkeiten, wenn man sich mit dem Thema befasst, ja.
Würden Sie sagen, diese Intransparenz ist typisch für die Pornoindustrie?
Ja. Also der Eindruck verstärkt sich zumindest. Also wenn man sich mit diesen Seiten länger auseinandersetzt und eben versucht, Ansprechpartner zu finden, versucht, Leute zu finden, die dafür stehen, dann ist es gerade bei diesen Internetvertriebsseiten ist es schwierig. Es ist tatsächlich leichter, an so Produzenten ranzutreten, an Studios in Kalifornien, die also die Clips dann tatsächlich auch produzieren. Was allerdings eben für diese Website nicht so einfach geht.
Womöglich ist es eine naive Frage, aber die liegt mir gerade auf der Zunge. Wenn dieses ganze Business extrem erfolgreich ist und auch teilweise eben Anwendungen und Abrechnungssysteme etc. in der digitalen Welt quasi auch maßgeblich mit beeinflusst hat, wieso ist es eigentlich so ein undurchsichtiges Geschäft? Weil weiterhin das Thema Pornografie und Sexualität tabu ist oder weil es tatsächlich auch an ganz vielen Stellen eben in kriminell abläuft oder auf jeden Fall strafrechtlich angreifbar?
Ich glaube, es gibt verschiedene Gründe, warum die so zurückhaltend sind. Ich glaube, es hat weniger damit zu tun, dass Sexualität ein Tabuthema ist, sondern vielmehr, viele dieser Seiten sind ja extrem in ihren Darstellungen. Und wer sich diese Seiten anguckt, da kommt automatisch dieses Schmuddel-Image wieder auf, ja. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man also damit nicht unbedingt in Zusammenhang gebracht werden will. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass Herr Thümann nicht besonders glücklich darüber ist, dass ihn nach dieser Woche jetzt, nachdem sein Foto groß in der Bild-Zeitung war, ihn jeder Deutsche kennt, ja. Das ist das eine, dieses Image. Das Image wirkt sich natürlich auch darauf aus, Investoren zu finden. Und dann gibt es aber auch, und das gehört halt auch dazu zu dem Geschäft, eben auch Seiten, wo Darstellerinnen sich ganz klar aus dem rötlichen Milieu kommen, zum Teil zusammen mit ihren Zuhältern die Filme produzieren und dort hochladen, zum Teil auf Plattformen sozusagen die Pornografie nur als Startpunkt nutzen, um darüber hinaus dann freier zu generieren. Und auch das gehört dazu, und zu rotlichem Milieu gehört halt auch ein gewisser Satz von Kriminalität einfach mal dazu. Ne? Und das alles in der Summe führt halt dazu, glaube ich, dass die Leute einfach lieber unter sich bleiben und nicht öffentlich bekannt werden.
Dankeschön an Lars Martin Nagel. Wir haben ihn vorhin mal in Martin umgetauft. Verzeihung nochmal dafür. Lars Martin Nagel ist Reporter im Investigativteam der Welt. Über die ökonomischen Dimensionen der Online-Pornografie haben wir miteinander gesprochen. Und der Artikel übrigens von ihm und seinem Kollegen Florian Flade über Fabian Thülmann, einen der offenbar bedeutsamsten Protagonisten der Szene, der ist übrigens derzeit online nicht verfügbar. Thülmann selbst hat eine einstweilige Verfügung erwirkt und in der kommenden Woche wird darüber entschieden, ob diese denn weiter Bestand hat. Wie das mit dem Geldverdienen auf Online-Porno-Websites oder File-Sharing-Plattformen geschieht, das war die Ankündigung. Die Antwort auf diese Frage war die Ankündigung dieser Sendung. Wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen. Es funktioniert entweder über Bannerwerbung oder noch komplizierter über Provisionen für Abonnements. Und das heißt Affiliate-Marketing, dieses Business. Und unser Kollege Moritz Metz, der hat vor einigen Jahren einen getroffen, der mal von diesem Geschäft lebte, eher am Rande der Legalität.
Also es ist nicht so, dass mir das irgendwie Spaß gemacht hat oder ich jetzt irgendwie auf Porno stehe, aber ich wusste halt, es ist ein Bereich, der es mir irgendwie ermöglicht, meinen Lebensunterhalt zu bestreiten und online.
Sergey Berger heißt eigentlich anders, aus Gründen. Mehrere Jahre lang verdiente der Berliner seinen Lebensunterhalt von dem Geld, das ihm amerikanische Internet-Erotikfirmen überwiesen, wenn er ihnen neue Abonnenten vermittelte. Das Provisionsgeschäft nennt sich Affiliate-Marketing. Von Amazon bis zum Quelle-Versand arbeiten fast alle Internethändler mit solchen Vermittlungsprovisionen, wenn es darum geht, im Netz neue Kunden zu gewinnen. Wer zum Beispiel von seiner eigenen Website zu einem bestimmten Buch bei Amazon verlinkt, dem zahlt Amazon für jeden auf diesem Weg gewonnenen Käufer ein paar Euro. Doch im Porno-Business locken besonders hohe Provisionen, erzählt Sergey Berger.
Im Porno-Bereich ist es so, dass man zum Beispiel fast 100% des Erstumsatzes kriegt. Also da zählt eher die Tatsache, dass man überhaupt einen Kunden anbringt, der eine Kreditkarte oder eine EC-Karte rauskramt und dann das Produkt bezahlt. Und da kriegt man erstmal den vollen Umsatz dafür. Und man kann vielleicht seine 10.000, 20.000 Euro im Monat ganz gut damit verdienen. Ja. Da muss man auch sehr hart arbeiten und man muss auch wahrscheinlich Angestellte haben. Also ich habe auch manchmal so gerade Monatsanfang, Monatsende so 12, 14 Stunden Tage einfach. Dafür kann ich dann an anderen Tagen einfach meine Füße hochlegen und verdiene dann vielleicht manchmal trotzdem meine $200 oder so. Also ich würde mal sagen, das Klischee des klassischen Pornoproduzenten ist, wird ja gerne suggeriert, aber ganz so einfach ist es nicht. Nee.
Im Gegenteil, Kundenakquise im Pornogeschäft ist eine komplizierte Angelegenheit. Da gibt es die unterschiedlichsten Wege, Bilder von nackter Haut an den Mann zu bringen und sie alle tragen für Außenstehende oft schwer verständliche Namen. Doch letzten Endes geht es immer um dasselbe, das Netz mit Ködern voll zu spammen.
Im Grunde sind es ja sozusagen wirklich Spamming-Technologien. Also ich bin wahrscheinlich tatsächlich professioneller Spammer. Und es gibt da verschiedene Disziplinen oder Klassen. Also es gibt zum Beispiel einmal Black Hat SEO. Das heißt, wie komme ich bei Google mit generischen Begriffen wirklich an die erste Stelle? Das kann wirklich sofort bares Geld bedeuten. Dann gibt es zum Beispiel Twitter-Spamming, Facebook- oder Social-Community-Spamming, YouTube-Spamming. E-Mail-Spamming ist allerdings sehr verpönt, also und eigentlich auch ein bisschen out of date, weil es oft verboten wird. Man kann da als Anbieter auch tatsächlich verklagt werden. Die werden auch kaum noch geöffnet. Also ich meine, kaum jemand beachtet noch Spamming-E-Mails.
Sergey Berger hat sich eine in seinen Augen legale Nische gesucht. Er stellt vermeintlich vollständige Pornofilme auf File-Sharing-Netzwerke wie BitTorrent oder zu Mega-Upload oder RapidShare. Erst nach dem Download ist aber zu erkennen, dass die Dateien in Wahrheit nur eine Dauerschleife des Filmtrailers enthalten und einen Einkaufslink zum vollen Angebot.
Eine sehr einfache, stupide Form, muss man zugeben, ist keine besonders intellektuelle Leistung. Aber sehr effizient, weil zum Beispiel manche Leute dann tatsächlich, sagen wir mal, eine halbe Stunde mit dem Download verbracht haben. Dann aber sich konfrontiert sehen, dass sie nur einen 3-Minuten-Trailer haben und dann sich dann vielleicht dann denken, verbringe ich jetzt nochmal eine halbe Stunde damit, um das irgendwie für umsonst zu suchen? Oder zahle ich jetzt halt $1 oder $2 und kauf's halt einfach?
Berger legt also Leute herein, die das Urheberrecht ignorieren und auf illegale Kopien von Pornos hoffen. Moralisch ist das in Ordnung, findet er. Rechtlich ist es mindestens eine Irreführung. Und wegen der internationalen Verstrickungen genauso kompliziert wie die Auszahlung der Einnahmen. Die Affiliate-Dollars werden meistens über mittelmäßig seriöse Offshore-Kreditkarten transferiert. Besonders verbreitet die E-Passport-Konten der St. Kitts Nevis Anguilla National Bank Limited. Deren Kunden erhalten eine Kreditkarte mit dem Vorteil, überall auf der Welt Geld abheben zu können. Natürlich vorbei am Fiskus. Aber auch mit dem Nachteil, dass die Bank gelegentlich den Betrieb einstellt, aus fadenscheinigen Gründen, und das sauer verdiente Geld der Pornospammer dann einbehält. Rechtliche Schritte sind aussichtslos. Der Firmensitz der Bank ist irgendwo in der anonymen Ostkaribik.
Ja, Sie haben es schon gemerkt, nach unserem Ausflug in die Welt mit den Medien und Meinungen sind wir wieder bei unserem großen Thema Online-Pornografie angelangt. Wir sprachen darüber gestern auch mit Tina Lorenz, die Theaterwissenschaftlerin, erforscht Pornos, und wir haben sie mit der These des Journalisten und Buchautors Patchen Bars konfrontiert. Der sagt nämlich, Pornografie führt und der Mainstream folgt. Dahinter steht der Grundgedanke, dass Pornografie ein Motor für technische Innovationen sei, vor allem, wenn es darum geht, diese auch durchzusetzen. Und wir haben Tina Lorenz zunächst gefragt, ob sie das denn genauso sieht.
Also zum Ersten muss man einmal unterscheiden zwischen Pornografie an sich, das ist dieses visuell-ästhetische Wirkungskonzept, und der Pornoindustrie, die sozusagen das Marketinginstrument für immer neue Zielgruppen versucht zu erschließen. Die These, dass die Pornoindustrie technische Innovationen nutzt oder selber weiterentwickelt, um neue Zielgruppen anzusprechen und sich selber sozusagen weiter zu verbreiten, neue Geschäftsmodelle zu erschließen, würde ich auch so sehen, teilweise zumindest. Allerdings sehe ich die Konsequenz von Pornografie, also diesem Wirkungskonzept, dieser inhaltlichen Ebene, dann vor allen Dingen natürlich im gesellschaftlichen Bereich.
Inwiefern im gesellschaftlichen Bereich? Können Sie das mal konkretisieren?
Es ist so, dass wir mittlerweile in so einem Paradigmenwechsel drin sind. Also früher war Pornografie vor allen Dingen auf Video- und DVD-Format. Das war Spielfilmlänge. Sexszenen hatten ungefähr 20 Minuten Länge. Das war sozusagen gedacht für den Konsumenten mit der Fernbedienung in der Hand. Mittlerweile haben wir dadurch, dass sich Pornografie zu einem sehr, sehr großen Teil ins Internet verlagert hat, das Clip-Format. Wir haben Formate wie YouPorn. Das ist sozusagen ein Paradigmenwechsel, der jetzt stattfindet. Und man kann sehr, sehr genau nach dem suchen, was seiner sexuellen Landkarte entspricht. Und das baut auch Schamgefühle der eigenen Sexualität gegenüber ab. Das finde ich eigentlich eine grundsätzlich positive Entwicklung.
Das ist das, was das Internet bzw. die Pornografie im Netz macht. Aber wie ist es mit dem Motor der Pornoindustrie dann in diesem Fall, wenn man diese beiden Begriffe auseinanderhalten will, für technische Innovationen? War das schon immer so, also auch vor dem digitalen Zeitalter? Oder ist es wirklich was, über das wir jetzt wirklich sprechen können, weil wir das digitale Zeitalter haben und eben noch eine viel weitergehende Verbreitung von Pornografie und damit auch eine weitergehende Ausbreitung der Pornoindustrie?
Naja, man muss dazu sagen, dass Pornografie oder die Pornoindustrie, die gibt es noch nicht so lange. Es war früher viel, viel unsichtbarer, also im vordigitalen Zeitalter. Und da gibt es ganz wenig Studien, weil viel einfach illegal unter der Hand lief. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass Pornografie gerade so im 19. Jahrhundert das internationale Postwesen sehr beflügelt hat. Weil es wurde sehr viel zum Beispiel in Europa hergestellt, in Frankreich, und ging dann auf dem Postwege nach Amerika. Das war so schlimm, das muss also so verbreitet gewesen sein, dass die Amerikaner sich dann bemüßigt fühlten, einen Menschen einzusetzen, der dem Postmaster General unterstellt war. Dieser Mensch hieß Anthony Comstock und der hat dann in Eigeninitiative zu einem großen Teil versucht, den sogenannten Schmutz wieder aus Amerika rauszukriegen, natürlich mit, wie soll ich sagen, bescheidenem Erfolg.
Jetzt im digitalen Zeitalter, wie wir es jetzt schon öfter mal genannt haben, ist ja Pornografie letztendlich überall, jederzeit zu haben. Dadurch wurden auch sehr viele technische Standards sozusagen gepusht von der Industrie. Kann man da ein paar Beispiele nennen? Also welche Technologien, die wir jetzt auch im Alltag ständig benutzen, auch auf die Pornoindustrie zurückzuführen sind?
Naja, benutzen. Sie haben ja schon bestimmt mal Spam bekommen, oder? Spam ist ein ganz klassischer Fall von, die Technologie war da, aber Pornografie beziehungsweise die Pornoindustrie hat das Instrument von Massenmailings tatsächlich relativ früh begriffen und hat das eingesetzt für eigene Zwecke, um nämlich pornografische Inhalte zu bewerben. Andere Technologien, die von der Pornoindustrie sehr, sehr frühzeitig benutzt wurden, waren zum Beispiel das Livestreaming, Videochat, allgemein Webchat. Um die Jahrtausendwende waren die Camgirls total in. Das waren tatsächlich so Seiten, da konnte man sich dann so kleine Thumbnails angucken von Frauen. Die konnte man dann tatsächlich live anchatten und hat sie auch per Video gesehen. Die Pornoindustrie war da sehr, sehr früh dabei. Heutzutage skypt ja jeder, aber damals war das noch nicht so verbreitet. Und die Pornoindustrie war eine der ersten Industrien, die sich das tatsächlich auch zunutze gemacht hat, um ein neues Pornografiekonzept dann dadurch auch zu pushen natürlich.
Sie haben einige technische Innovationen jetzt genannt, die durch die Pornoindustrie beflügelt worden sind. Würden Sie sagen, dass ohne die Pornoindustrie genau diese technischen Innovationen wirklich keine Möglichkeit gehabt hätten, so erfolgreich zu werden? Oder überschätzen wir vielleicht auch die Pornoindustrie so ein bisschen und es hätte sonst einen anderen Weg eben für diese Innovationen gegeben?
Naja, da wir keine Zeitmaschinen haben, ist das so ein bisschen schwer, das rauszufinden. Es ist tatsächlich so, dass die Pornoindustrie relativ früh immer damit dabei ist, zu gucken, wo kann ich neue Geschäftsmodelle mir eröffnen, wo kann ich mir neue Kanäle und Zielgruppen erschließen. Zum Beispiel auch, was das Thema Bezahlen im Internet angeht. Das sind Sachen, da hat die Pornoindustrie ganz, ganz früh mit angefangen zu experimentieren. Sie erinnern sich vielleicht, Ende der 90er gab es Dialer, da gab es noch irgendwie Möglichkeiten zum Internet und dann konnte man irgendwie so ein kleines Programm davor schalten, das hat dann irgendwie immer abgerechnet. Da gab es auch Missbrauch, das wurde dann wieder eingestellt. Die ganzen Abrechnungsmöglichkeiten mit Kreditkarten, das war alles etwas, wo die Pornoindustrie sehr, sehr früh mit dabei war, weil sie einfach erkannt haben, dass tatsächlich die Anonymität oder die relative Anonymität im Internet von Vorteil ist, was Waren angeht, für die man sich vielleicht eventuell schämt, wie zum Beispiel Pornografie.
Das sind also die Anwendungen, die so sozusagen durch die Pornoindustrie im Netz getriggert wurden, die Sie gerade aufgezählt haben. Wiederum, wie hat sich die Pornografie im Internet denn verändert? Also da gibt es natürlich ein paar Sachen, die auf der Hand liegen und man kann sich vorstellen, eben die Verbreitung, die Zugänglichkeit etc. Aber hat sich auch das Pornografieformat sozusagen im Netz auch nochmal ganz anders verändert, außer dass es, wie Sie schon gesagt haben, eben kürzer ist und dass es eben in kleineren Schnipseln funktioniert?
Naja, ganz grundsätzlich ist es ja so, dass wir durch die Kürze und die bessere Durchsuchbarkeit, also Portale wie YouPorn zum Beispiel sind nach Kategorien sortiert, man kann sie auch durchsuchen, kann man viel, viel schneller zu dem kommen, was man eigentlich sucht. Und Pornografie auf DVD und auf Video zum Beispiel war noch größtenteils in Handlungsbögen eingebaut. Man musste sehr, sehr viel spulen, bis man zu dem kam, was einen dann wirklich interessierte. Und das ist jetzt gar nicht mehr da. Das heißt also, der Konsument wird anders gedacht. Die Zielgruppe ist eine andere. Und das verändert auch die Art und Weise, wie wir Pornografie natürlich auch rezipieren. Und das ist ein ganz interessanter Spiegel, wie sich unsere Gesellschaft auch verändert. Weil Pornografie ist grundsätzlich ja immer ein Spiegel von dem, was wir sind.
Die Portale, die Sie gerade genannt haben, würden Sie dabei von so einer Art digitalen Parallelwelt sprechen? Denn die sind ja über normale Suchmaschinen so direkt nicht auffindbar, die Inhalte, die dort gezeigt werden.
Nein, würde ich nicht. Für Leute, die mit dem Internet täglich umgehen, ist das keine Parallelwelt, sondern Teil des normalen Umgangs mit dem Internet. Also da helfen auch die Medien natürlich. Also YouPorn ist regelmäßig in allen Medien. Das muss man nur in Google eingeben und dann ist man auf der Seite. Und es ist leichter zu erreichen als noch früher, als man irgendwie in einen dunklen Sexshop gehen musste oder irgendwie sich in der Bahnhofsbuchhandlung die Heftchen kaufen musste. Das ist alles ein bisschen einfacher zu erreichen und dadurch ist auch eine Menge von dem dazugehörigen Schamgefühl nicht mehr da. Und ich finde, das hat so eine Änderung der Normalität, zieht das so nach sich. Und ich hoffe auch, dass es normaler wird, den Unterschied zu erkennen zwischen Pornografie und Sexualität, weil dieser Unterschied ist ja massiv. Und momentan existiert das Wissen über diesen Unterschied noch nicht so in der öffentlichen Meinung. Und das finde ich relativ wichtig.
Vielen Dank an Tina Lorenz für das Gespräch. Sie kann übrigens noch sehr, sehr, sehr viel mehr zur Geschichte der Pornografie erzählen. Auf unserer Seite haben wir dazu den aktuellen CRE-Podcast verlinkt. Dort spricht Tim Pritloff über 2 Stunden lang mit Tina Lorenz über dieses Thema. Wer will, kann sich das Ganze anhören. Den Link finden Sie bei uns auf breitband.deradio.de.